Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kurzen Ecke, dem Podcast des Hamburger Hockeyverbands in Zusammenarbeit mit der Quirin Privatbank und Oranfurt Media. Auch heute wieder an meiner Seite Ferdinand von Stolzmann. Schön, dass du da bist.
Moin Dennis.
Ja, ich freue mich auf einen besonderen Gast heute. Die Olympiade in Paris lässt grüßen und ja, was bietet sich da an? Wir laden jemanden ein, der die Atmosphäre an der Olympiade schon mal live genossen hat. Ja, ich lüfte einfach mal das Geheimnis. Heute zu Gast Carlos Nevado. Herzlich willkommen.
Hallo ihr zwei, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schönstes Wetter hast du mitgebracht zur Einleitung. Ganz kurz deine Vorstellung. Ich habe nur die allerwichtigsten Stationen, weil ansonsten der Zettel hier ziemlich voll wird. Ja, hast relativ früh angefangen, seit 2004 beim UHC zu spielen, hier in Hamburg. Vorher deine Anfänge waren in Frankfurt. Freut uns aber natürlich sehr, dass du es in den Norden geschafft hast. 2008, 2010 hast du unter anderem die Euro Hockey League gewonnen. 2008 MVP der deutschen Hockeyliga. Und dann hast du einen kleinen Abstecher gemacht. 2011, studienbedingt, wenn ich es richtig gesehen habe, zum SCHC Utrecht.
Genau, habe ich ein Jahr in Holland studiert und gearbeitet für PwC.
Ja. Ja, die allerwichtigsten Erfolge oder wahrscheinlich die größten Erlebnisse. Zum einen 2006 die Weltmeisterschaft und 2008 Olympiasieger in Peking im Hockey. Ja, 115 Länderspiele hast du absolviert und von daher erzähl doch mal, gib uns mal Einblicke, wie fühlt sich das an, Olympia?
Ja, Olympia oder die Olympischen Spiele, besser gesagt, ist ein einmaliges Erlebnis so für jeden Sportbegeisterten, wahrscheinlich auch für jeden Nicht-Sportbegeisterten, aber wenn man mal dabei sein kann, hinter den Kulissen, dort vor Ort im Olympischen Dorf, die ganzen anderen Athleten, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, hautnah erleben zu können, das ist wirklich ein unglaubliches, unbeschreibliches Erlebnis, wo man eigentlich tagtäglich darauf warten muss, nicht in so einen Fan-Mode zu rutschen und eigentlich sich zu vergegenwärtigen, warum man eigentlich hier ist. Wir damals ja immer selber Ambitionen hatten, eine Medaille mit nach Hause zu bringen, aber ansonsten ist es wirklich ein wahnsinnig tolles Event.
Du hast alles mitgespielt, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Wo würdest du die Olympischen Spiele einordnen, ganz oben?
Ja, absolut. Also wirklich auch nochmal on top. Ich hatte ja das Glück, die WM im eigenen Land auch spielen zu dürfen, 2006 in Mönchengladbach, was ein wahnsinnig tolles Event war, auch hier vor heimischer Kulisse mit heimischem Publikum. 15.000, 16.000 Fans, die uns da wirklich von Spiel zu Spiel getragen haben. Das war wirklich unglaublich, aber die Olympischen Spiele selber ist einfach nochmal eins oben drauf.
Ich sehe an deinem Handgelenk ein Armband. Ich schätze jetzt mal einen Mahjong-Stand mit dem Olympischen Ring. Ist das richtig, als auch Andenken aus Peking mitgebracht?
Ja, genau. Das gab es damals. Ich glaube, Johnson & Johnson hat das jedem Athleten zur Verfügung gestellt. Das eine ist eben hier so ein Mahjong-Stein und das andere ist, war so ein goldener Stein, der quasi der Stempel dazu sein sollte. Und das habe ich seitdem nicht mehr abgemacht.
Du hast gerade schon angesprochen, da laufen natürlich auch absolute Weltstars rum. 2008 weiß ich noch, war ich 2006, aber Michael Phelps war da ganz groß im Geschäft. Wen hast du getroffen? Auf wen hast du dich gefreut?
Boah, ich habe mich auf eine Menge gefreut, ehrlicherweise. Wen habe ich da getroffen? Also von LeBron James, Scottie Pippen über Messi, damals ja ganz groß im Rennen, Usain Bolt, der da mit offenen Schuhen da die Weltrekorde gebrochen hat. Also ja, gibt es eigentlich kein Ende in Sicht. Also es ist wirklich alle Stars, Serena Williams, um auch mal die anderen Athleten zu nennen. Also ich könnte jetzt eine Menge aufzählen, aber toll.
Heißt Treffen dann gesehen oder auch mal hingegangen, ey, diesen Fan, klasse, was du für eine Leistung bringst, oder lassen wir es gar nicht an einen ran?
Doch, total. Also das muss man sagen, das ist bei den Olympischen Spielen nochmal anders als, ich sag jetzt mal, draußen in der normalen Welt. Jeder Sportler, der dort ist, begegnet dem anderen Sportler auf absolute Augenhöhe und wirklich sehr, sehr offen. Man weiß nicht, so, die anderen wussten jetzt nicht, was ich jetzt für einen Sport betreibe, aber ich habe eben meine deutsche Klamotte an und du kannst dann eben mit einem Roger Federer, mit einem Nadal dich unterhalten, weil der sitzt da am Frühstückstisch direkt neben dir und der denkt sich halt auch, okay, ich weiß nicht, was er macht, aber in dem, was er macht, ist er der Beste seiner Nation und dann ist das Gespräch sehr offen und wirklich total angenehm und nett. Und also ich würde sagen, zu der Zeit 2008 wer absolut der König der Athleten war, war Roger Federer. Der war dann einmal mit seiner Entourage da beim Essen und man sah schon, wie alle immer so ein bisschen guckten, wann ist er denn fertig, wann steht er wohl auf. Und als er dann aufgestanden ist und losgehen wollte, ging es eigentlich los, das Buhlen um die Autogramme. Und jeder ist dann irgendwie hin und wollte mit ihm noch ein Foto machen und mit ihm dann ein Autogramm sich noch abholen, obwohl kurz davor Nadal ihn schon als Nummer 1 abgelöst hatte. Aber ja, Roger Federer war wirklich so der König der Athleten, würde ich sagen.
Ich glaube auch in dem Jahr Doppelgold gewonnen mit Stan Wawrinka. Also auf jeden Fall ein erfolgreicher Tipp, nicht nur, weil er dich kennengelernt hat. wir haben was gemeinsam. Wir waren beide schon mal bei Olympia, natürlich als Spieler, ich nur als Fan. War 2012 dabei, als Deutschland Gold gegen die Niederlande geholt hat. Und da haben wir auf der Anlage vor dem Spiel einen Segeltrainer getroffen vom DOSB und der meinte, hey, hier, ich habe was Kleines für dich, so ein Anstecker. Das ist das heiße Ding hier im Olympischen Dorf, damit wird gehandelt, das hat jede Nation. Gab es das bei euch auch schon?
Nee, also nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Also wir haben da jetzt ehrlicherweise keine Anstecknadeln oder sowas getauscht gehabt. Schön wäre es gewesen, aber nee, sowas hatten wir leider nicht.
Lass uns auch einfach generell über das Turnier sprechen, sportlich gesehen. In der Gruppenphase habe ich mir heute nochmal die Ergebnisse angeschaut. Souverän, aber auch zwei Remis gegen Südkorea und Belgien. Und wenn ich mir die Tabelle anschaue, Belgien nicht mit dem Belgien von heute zu vergleichen, von der Stärke. Wart ihr zufrieden? Ich meine, sicher als Zweiter weitergekommen. Wie war das Fazit aus eurer Sicht?
Ja, gut, dass du nur mal ein Research gemacht hast. Einige Spiele hatte ich ja gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber vor allem das Belgien-Spiel war für uns, so wie es gelaufen ist, ein absolut wegweisendes Spiel, weil wir als Mannschaft, du musst dir so vorstellen, man für die Olympischen Spiele ist man 4 Jahre lang, opfert man irgendwie alles in seinem Leben, stellt alles hinten an, Privatleben, beruflich, du hast zweimal am Tag Training, je näher es eben zur Nominierung geht, willst du vermeiden, dich zu verletzen, um eben überhaupt in die Chance oder überhaupt nominiert zu werden und die Chance zu haben, zu den Olympischen Spielen zu gelangen. Sodass du eben aus einigen Angriffen, die du vorher in Trainingsspielen hast, die Knochen raushältst, sage ich jetzt mal so, um dich eben nicht zu verletzen. Aber als wir dann bei den Spielen waren, haben wir gesagt, okay, die 18 Leute, die jetzt hier dabei sind, jetzt ist eben vorbei mit der Schonhaltung. Jetzt müssen wir eben in alles auch die Knochen reinhalten. Und wir hatten eben ein paar Spieler innerhalb der Mannschaft auch, die eben in den entscheidenden Situationen nicht reingehalten haben, sondern hochgesprungen sind, weggeduckt haben, wie auch immer. Und das Spiel gegen Belgien war eben ein Spiel, bei dem wir uns als Mannschaft mal in der Tiefgarage zusammengesetzt haben und uns gesagt haben, so Jungs, also welche Richtung wollen wir jetzt eigentlich einschlagen? Und das haben wir ohne das Trainerteam gemacht, also wirklich nur die Mannschaft und gesagt haben, wenn wir jetzt wirklich Ambitionen haben, ganz nach oben zu gehen und eine Medaille mitnehmen zu wollen, dann müssen wir jetzt auch alles reinhalten, was wir haben. Und von daher, das war wirklich ein sehr gesundes Meeting, um dann auch mal Kritik aneinander auszuüben im Positiven und zu sagen, okay, wir müssen das jetzt hier anders machen, wenn wir wirklich was erreichen wollen.
Wer war der Wortführer?
Naja, wir hatten ja halt so unsere Leader, sag ich mal, so im Team. Dazu gehörte ein Timo West so als Kapitän, dazu gehörte sicherlich auch ein Tibor Weißenborn im Mittelfeld. Moritz Fürste damals auch, obwohl er noch recht jung war. Das waren eigentlich so schon so ein paar Instanzen, ein paar Persönlichkeiten, die dann auch mal auf den Tisch gehauen haben und gesagt haben, so okay, jetzt heißt es halt mal reinhalten den Fuß oder mal die Knochen.
Die ganzen Namen für ein Kind, das damals 6 war, absolute Legenden. Wenn man auch Moritz Fürst, natürlich auch in Hamburg noch sehr aktiv, aber ein Name, den ich wahrscheinlich auch nie vergessen werde, ist Max Weinhold, der große Halbfinalheld gegen die Niederlande im 7-Meter-Schießen, glaube ich, 3 Stück gehalten, wenn mich nicht alles täuscht, nachdem es nach 70 Minuten habt ihr damals gespielt, ne? 1-1 stand. Ja. Was war das für ein Spiel? Deutschland, Niederlande im Hockey, wahrscheinlich auch eigentlich in jeder Sportart immer so eine typische Rivalität. Wie sieht es da bei euch aus? Wie habt ihr es empfunden?
Ja, Max, muss man ehrlicherweise sagen, Max war damals gar nicht der erste Torwart. Wir sind ja 2006 sind wir ja Weltmeister geworden, damals auch mit Uli Buholz, der ja auch zum weltbesten Torhüter gewählt wurde. Von daher war das von Markus Weise echt eine mutige Entscheidung, Max da mitzunehmen. Und ich erinnere auch noch, das erste Spiel gegen China, da rasselte wirklich ziemliches Ei bei uns hinten rein, wo ich schon dachte, ob das mal so gut war. Aber Max hat sich über den Turnierverlauf so unglaublich positiv entwickelt und ich kenne Max schon seitdem ich 8 bin, weil wir damals eher in Limburg und ich eben bei 80 haben wir schon vom Kind auf gegeneinander gespielt, später auch in der Hessenauswahl. Er ist nicht nur groß, sondern er hat auch wirklich einen tollen Charakter, eine tolle Persönlichkeit und hat sich einfach im Turnier unglaublich gesteigert. So, das war echt ein guter Rückhalt für uns als Mannschaft. Aber zurück zu deiner Frage, Holland war immer schon bei uns in der Generation, in den Jahren immer ein Medaillenaspirant und waren immer heiße Spiele gegen die. Also es war immer 50-50, das war immer heiß her.
Eine Sache, die ich nicht herausfinden konnte, nicht recherchieren konnte, war, wer denn die 7 Meter wirklich geschossen hat. Hast du einen übernommen?
Nee, ich habe keinen übernommen. Ich könnte sie dir gerade gar nicht aus dem Kopf sagen, aber ich habe keinen übernommen, nee.
Alles klar, dann lass uns mal auf das Finale schauen. Gegen Spanien, wir hatten hier vorhin noch ein bisschen leichte technische Probleme, deswegen hatten wir die Zeit schon mal ein bisschen über die Fragen zu sprechen und du meintest, weiß ich gar nicht, was? Wir haben gegen Spanien schon in der Gruppenphase gespielt und dann auch noch 1-0 wie im Finale. Konntest du jetzt mittlerweile noch was rauskramen aus den Grauen-Gehölzern?
Nee, Gruppenspiele waren, also die waren da, ne, die hast du mitgenommen, aber das Finale ist eh immer nochmal ein besonderes Spiel. So, ne? Und wir hatten uns vor dem Finale eigentlich geschworen, wir wollen zweimal noch die deutsche Nationalhymne hören, nämlich einmal vor dem Spiel und einmal den eben auf dem Podium, weil du ja nur als Erster dann die Hymne nochmal abgespielt bekommst und ja, glücklich, dass es dann auch so abgelaufen ist.
Wie hat sich das Match generell angefühlt? Ich meine, Goldmedaille, da geht es um viel, die Chance seines Lebens, auch diesen dafür viele endgültigen Traum von olympischen Gold, der ultimative Sporterfolg zu erreichen. Wie war die Aufregung vor dem Spiel? Wie war es dann auf dem Platz selbst? Was noch deine Erinnerung daran?
Ja, das haben wir alles vorher zum Glück schon ein paar Mal gehabt, auch mit der WM. Und das trainierst du ja auch, dass du dann genau für diese Momente die Aufregung dich nicht hemmt, sondern die auch eben ermöglicht, deine Fähigkeiten, deine Skills eben noch mehr herauszuholen aus dir. Und das Spiel selber, ich erinnere wirklich noch einige Szenen, so kurz vor Abpfiff, Chrissy Zeller macht ja dann das 1-0 per Ecke und die letzten Minuten, die sind so ein bisschen wie in Zeitlupe vergangen, muss ich gestehen, wo wir uns dann auch in alles reingeworfen haben, weil die nur noch nach vorne schlagen wollten und wir uns, wie gesagt, dann mit allem, was wir hatten, irgendwie in diesen Ball reingeworfen haben, um das aufzuhalten und der Rest war dann ja, wie ein Zeitlupe. Es war ein unglaubliches Momentum. Ja.
Ich glaube, das kann man nur nachvollziehen, weil man es selbst erlebt hat. Aber du hast gerade angesprochen, letzten Minuten im Finale geführt. Ja, was hat er überwogen? So die Vorfreude auf das, was danach kommt, ein bisschen Angst. Ja, was geht dann einem so vor?
Also es fällt eine unglaubliche Last von einem ab. So, ne? Es ist so, kriege ich gerade Gänsehaut. Du realisierst es schon einen Ticken vorher, dass jetzt sehr wahrscheinlich nichts mehr passieren wird und mit den Leuten, mit denen du die letzten 4 Jahre unglaublich viel Zeit verbracht hast, Trainingslager, Trainingseinheiten, in den Fitnessstudios, in denen du warst, die Laufeinheit, also wirklich, du hast dich durch mehrere Einheiten zusammen durchgequält und genau für diesen Moment eben so viel aufgeopfert, dass ja, du hast einfach nur pure Freude und Entlastung, die dann von deinen Schultern fällt. So, ne? Das ist ein unglaubliches Gefühl.
Ja, dann Abpfiff. Ihr habt gewonnen, das Ziel erreicht, extrem viel dafür gegeben, lange gekämpft. Hast ja auch gesagt, ja, so im Vorfeld, also man hat die letzten Minuten schon ein Gefühl gehabt, es wird gut ausgehen. So, und dann, ich glaube, dann fällt man wahrscheinlich irgendwie in so ein Loch voller Freude. Wie lange hat es gedauert, bis du es wirklich realisiert hast, was ihr erreicht habt?
Wie lange hat man, das dauert dann ein paar Wochen, du feierst ja erstmal dann dort vor Ort im deutschen Haus und hast dann deine Familie, deine Freunde alle mit dabei, die dann da waren. Peking war natürlich eine ordentliche Reise für die ganzen Fans, also Reisestrapazen, die sie da auf sich genommen haben, aber wir hatten echt einen großen Fanblock auch dabei zum Glück. Und dann kommst du hier nach Deutschland, hast ganz viele Auftritte, Fernsehstudios, Radiostationen, Moderationen, die du irgendwie besuchen darfst. Das dauert lange, bis du das irgendwie realisierst. So, das ist schon so.
Immer eine spannende Frage. Die Goldmedaille, wo wird die aufbewahrt?
Die hängt im Wohnzimmer über einem goldenen olympischen Buch, das mir damals der Global CEO von PwC geschenkt hat. Und da habe ich die drüber hängen. Und ja, jeder, der kommt, hat ja auch mal dann die Gelegenheit, sie mal anzufassen. Ja.
Also immer beim Blickfeld.
Genau, ja. Genauso wie das Armband. Also es ist jetzt schon mein Begleiter in meinem Leben, ja.
Kurze Ecke, kurze Fragen.
Sommer- oder Winterspiele?
Sommerspiele.
Strand oder Pool?
Strand.
Film oder Serie?
Gute Frage. Ich nehme Serie.
Das Ganze ist jetzt schon 16 Jahre her. Wir haben über Topstars wie LeBron James, Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams gesprochen. Über den Gewinn der Goldmedaille, das Ertönen der Hymne auf dem Podest. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist der Einzug in das Vogelnest damals. Angeführt von Dirk Nowitzki. Von all diesen verrückten Momenten. Ja, wahrscheinlich der Goldgewinn ganz oben, aber was kommt dann? Was sind so deine Highlights rückblickend?
Ja, das, was du zum Beispiel da gerade erwähnt hast, so mit Dirk Nowitzki, also die saßen bei der Eröffnungsfeier, saßen die Basketballer vor uns und auch so zu sehen, wie die kochen auch alle nur mit Wasser. So, ne? Also ein Dirk Nowitzki, unglaublich zugänglich, unglaublich sympathisch. Ein LeBron James, habe ich Bilder auf dem Rechner, wie der sich bei McDonald's irgendwelche Burger reinhaut. Also die Olympischen Spiele per se ist alles besonders. So, du gefühlt ist das wie ein gallisches Dorf von X-Men, wo alle Menschen, die dort sind, irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben, die du sonst nirgendwo sehen kannst. Und es ist schon, das ganze Event ist besonders. Also von daher, ich möchte eigentlich gar nichts hervorheben, außer eben die Nähe zu diesen Athleten, die man sonst nur im Fernsehen sieht, die dort wirklich sehr, sehr nahbar und zugänglich sind.
Wie ist noch der Kontakt zur Goldmannschaft von 2008?
Gut, also viele von denen sind ja auch hier in Hamburg, ne? Sei es jetzt in Witte, in Mo Fürste ist mein direkter Nachbar, mit dem habe ich gefühlt jede Woche zu tun. Olli Korn, also ein paar haben ja auch mit mir dann in Hamburg gespielt. Und alle anderen trifft man immer mal wieder auf irgendwelchen Events und es ist wie, als wenn man nie weg gewesen wäre. Also es ist ja eine kleine Familie.
Ja. Ja, dann werfen wir nochmal einen Blick auf das, was jetzt kommt. Ja, Paris lässt grüßen. Sind mit beiden Teams vertreten, haben, glaube ich, auch in der Gruppe jeweils schon starke Gegner. Die Hondamas starten am 27. Juli, also haben das erste Spiel. Sind einer Gruppe mit Frankreich, Spanien, Südafrika, Niederlande, Großbritannien. Also das ist schon nicht so schlecht. Wie schätzt das ein?
Ja, ist eine sehr gute Frage, gleich zu Beginn. Ich finde, wenn man sich die Pro Hockey League mal anschaut, so, dann hat jetzt Deutschland ja jetzt da nicht unbedingt die beste Position ergattern können. Die Leistungsdichte ist deutlich größer als, glaube ich, noch zu unseren Zeiten damals. Da würde ich sagen, wir hatten so die Big Four mit Holland, Australien, Spanien und Deutschland. Da hättest du wahrscheinlich jedes Wochenende ein Turnier spielen können und es wäre immer anders ausgegangen. Jetzt Australien, sicherlich ein sehr starkes, sind nicht in der Gruppe. Spanien sind auch immer gut bei solchen Turnieren. Großbritannien für die Olympischen Spiele holen die auch immer nochmal echt sehr, sehr gute Spieler dann raus und hervor. Also es wird auf jeden Fall nicht leicht, unter die ersten zwei zu kommen, das glaube ich schon.
Die ersten vier kommen weiter, aber natürlich haben es die ersten beiden einfacher. Wenn alles so verläuft, wie man es erwartet, dann ja etwas schwächere, wobei schwacher dann in Anführungsstrichen zu sehen ist, Gegner einer K.O.-Runde, wenn es dann richtig losgeht. Hast du Kontakt zum aktuellen Nationalspieler?
Nee, zu aktuellen Spielern habe ich eigentlich gar keinen Kontakt. Nee, ist schon so viele Jahre her, das gucke ich mir natürlich gerne an in der Bundesliga, aber ja.
Wenn wir jetzt generell auf die Leistungsstärke allein nur von den Honamas schauen, dann jetzt bei der Pro League 6. haben wir kurz drüber gesprochen, bei der Heim-EM nur 4. Davor war Weltmeister geworden in Indien. Ist das jetzt ein Abwärtstrend oder kann man da nicht viel reininterpretieren? Ist die Qualität trotzdem da?
Ja, die Qualität ist auf jeden Fall da und die deutsche Nationalmannschaft war schon immer auch eine starke Turniermannschaft. 2008 bei uns war es ähnlich, 2006 Weltmeister, 2007 bei der EM sind wir 4. geworden, mussten dann durch die Qualifikation nach Japan, also überhaupt nicht. Ich traue der Mannschaft definitiv einen Podiumsplatz zu, wenn die das richtig hinbekommen, dann auf jeden Fall.
Ich glaube, Turniermannschaft ist der perfekte Begriff für die Leistung 2023 in Indien, als man ja vermeintlich viel Glück hatte, was dann irgendwann auch einfach viel Können ist, wenn man die engen Dinger zieht und in den richtigen Momenten zusticht. Wer war da für dich vielleicht so der hervorragende Spieler neben Niklas Wellen? Natürlich die offensichtliche Wahl, aber was hat diese Mannschaft so stark gemacht? War es die mentale Stärke?
Ja, das ist ehrlicherweise, wir haben das früher schon auch gerne trainiert, so dieses, wenn du zurückliegst, die Ruhe zu bewahren und eine Art Selbstbewusstsein dir anzutrainieren, dieses Spiel wirst du noch drehen. So, und du brauchst jetzt nicht unbedingt den nächsten Angriff, sondern du hast noch 10 Minuten, um den Ausgleich zu machen. Und das ist eine mentale Stärke, die sie eben bei der WM dann auch, eben weil sie so viele Spiele am Ende noch hatten, die sie eben gedreht haben. Ich sage mal, um es heute mit dem Fußball zu vergleichen, Leverkusen hatte das ja diese Saison auch. Und das hat dann auch nichts mehr mit Glück zu tun, sondern das ist dann einfach eine Self-Confidence, die du als Mannschaft mitbringst, wo du auch weißt, okay, 0-1, 10 Minuten zu gehen, überhaupt kein Thema, wir drehen das noch. Und dieses Bewusstsein ist unglaublich stark in einer Mannschaft und hilft dir auch einfach, solche Spiele dann noch zu drehen. So.
Einer der entscheidenden Männer damals in Indien war Hannes Müller, der auch beim Penalty-Schießen Verantwortung übernommen hat, auch im Finale getroffen hat. Er ist einer von 2 Hamburgern im Kader, neben Matthias Titi Müller vom Hamburger Polo Club. Kennst du die beiden? Wie schätzt du die Spiele beschreiben?
Ja, mit Tizi habe ich, als er noch ganz klein war, bei uns im OAC auch spielen dürfen, später auch bei Polo, als ich nochmal meiner alten Karriere nochmal ein paar Tage anhängen durfte bei einer tollen Mission bei Polo. Unglaublich tolle Spieler, unglaublich Tizi, sehr, sehr erfahren, sehr viel Ruhe hinten, sehr abgeklärt, der sich eben auch genau bei solchen Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen lässt. Also diese Mischung aus Erfahrenheit in dieser Mannschaft und dann eben wie ein Hannes Müller. Ich bin jetzt nicht mehr zu den ganz jungen Wilden zählen, alle auch schon einige große Turniere und Erfolge eben zu Buche hat. Aber diese Mischung in dieser Mannschaft zwischen jungen Wilden und eben Erfahrenen ist etwas, was für dieses Turnier unglaublich wertvoll sein wird.
Auch eine entscheidende Kraft beim WM-Titel war Jean Dannenberg im Tor, gerade im Penalty-Shootout, als er mal eingewechselt wurde. Jetzt ist er sozusagen der Starter für den Olympiakader, Alex Stadler nur sein Backup. Eine Entscheidung, die du nachvollziehen kannst?
Absolut. Hat ja echt sehr, sehr souverän die letzten Turniere da gehalten. Und wie bei uns ja auch damals eben mit Max Weinhold, einfach den Rückhalt da hinten zu haben mit so einer Galionsfigur, gibt dir schon nach vorne einfach ein großes Selbstbewusstsein und Ruhe. Ja.
Man sieht, bei den Herren bist du noch sehr nah dran. Ich bin aber gespannt, wie es bei den Danners aussieht. Aus dem aktuellen Kader, kennst du irgendjemanden? Wie verfolgst du die Damen?
Ehrlicherweise wenig bis gar nicht. Weil das einfach zeitlich so nicht passt bei mir. Aber das, ich traue den Mädels auch wirklich sehr viel zu. Also bei den Damen ist auch recht eng. Holland, Argentinien sicherlich auch wieder eine der stärkeren Mannschaften, die man auf dem Zettel haben muss. Aber die deutschen Damen haben auch in den letzten Jahren unglaublich gut an Leistungen dazu gewonnen. So, ich traue denen auch eine Menge zu.
Ja, die Gruppe ist hart. Also sind ja jeweils ja die 12 stärksten Mannschaften weltweit dabei. In der Gruppe direkt Oranje, unsere niederländischen Freundinnen. Kann das vielleicht sogar ein Vorteil sein? Niederlande direkt in der Gruppe zu haben?
Wüsste ich jetzt ehrlicherweise nicht, wieso. Weil du dann später nicht mehr auf sie triffst in den Entscheidungsspielen, meinst du?
Oder? Nicht so früh.
Nicht so früh, ja.
Später hoffentlich schon.
Ja. Aber dafür ist, glaube ich, auch auf der anderen Seite kommen einfach gute Mannschaften dazu, sodass, also wenn du Gold holen willst, musst du sie eh alle schlagen. Von daher, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, die Holländer in der Gruppe gleich zu haben.
Hast es eben schon erwähnt, psychische Komponente ist extrem wichtig. Gerade was immer mal im Turnierverlauf passieren kann, dass man mal in Rückstand gerät, dass man da einfach bei sich bleibt, geduldig genug ist, auch wenn die Zeit dann vielleicht irgendwann doch rennt. Neben der mentalen Stärke, was sind so die Erfolgsfaktoren, um dann vielleicht am Ende des Tages doch erfolgreich zu sein?
Ja, also diese Ruhe ist auf jeden Fall etwas, was dir dabei hilft, wenn du zurückliegst. Ein Vertrauen auf die eigenen Stärken, so, also eine gute Ecke zu haben, im Penalty auch die richtigen Leute, die das Selbstbewusstsein mitzubringen und sich eben wirklich auf seine eigenen Stärken zu besinnen. So, ne? Also wenn du jetzt nicht anfängst, ein Spiel zu spielen, was nicht deins ist, sondern dich auf deine Stärken konzentrierst, dann ist das schon sehr hilfreich, um nach vorne zu kommen und die wichtigen Plätze, die richtigen Plätze zu ergattern.
Es ist immer schwierig zu sagen, wie so ein Turnier verläuft. Wir drücken natürlich unseren Damen und Herren einfach die Daumen, sind in der Weltspitze vertreten. Da sollte ihm alles möglich sein. Neben unseren deutschen Teams, wen zählst du so zum Favoritenkreis?
Also bei den Herren würde ich auf jeden Fall die Australier wirklich sehr, sehr stark einschätzen. Die Holländer ebenfalls. Das sind so die Klassiker. Und bei den Damen auch auf jeden Fall Holland und Argentinien. Sind, glaube ich, schon nochmal zwei Mannschaften, die so herausstechen. Ja.
Neues vom Hamburger Hockeyverband.
Liebe Hockeyfreunde, eine Ära geht zu Ende, eine neue beginnt. Bei der Mitgliederversammlung des Hamburger Hockeyverbandes, die am 27. Juni beim DER Club an der Alster stattfand, wurden Katrin Sattelmeier und Stefan Dahrendorf einstimmig an die Spitze des Hamburger Hockeyverbandes gewählt. Wir danken Ingo Heidelberg, der 16 Jahre lang die Geschicke des Verbandes erfolgreich geführt hat, und wünschen der neuen Doppelspitze viel Freude und Erfolg bei den kommenden Aufgaben.
Wo ist jetzt eigentlich genau der Unterschied? Wir haben jetzt Spiele in Paris, in Europa, Nachbarland von Deutschland. Heißt das auch, es kommen mehr Fans als nach Peking zum Beispiel? Gibt es auch noch einen anderen Unterschied, außer die Fans? Wie sieht man die Kultur?
Ja, also auf jeden Fall die Olympischen Spiele in Peking, da war man schon sehr fernab, sage ich mal, vom europäischen Geschehen. Die Fans, die da hingekommen sind, waren jetzt nicht so viele. Paris wird sicherlich, was die Unterstützung von Familien und Freunden angeht, deutlich größer sein, als wenn man jetzt Olympische Spiele hat, die sehr weit weg sind vom Heimatland. Ich glaube, Paris wird auch von der ganzen Organisation her sehr schön sein, ähnlich wie es London sicherlich war, wenn du Olympische Spiele hast in einer Stadt, also wo quasi die Stadien in einer Stadt aufgebaut sind. In Peking bist du halt von A nach B gereist. Es war ziemlich zerfahren, sage ich jetzt mal so. Es war nicht so geballt. Und zumindest von den Jungs, die ich noch von London her kenne, die sagten, das waren einfach andere Spiele, weil du eben in der Stadt gefühlt fußläufig vom Beachvolleyball zum Hockey laufen konntest oder mit der Bahn zwei Stationen gefahren bist. Das war halt in Peking so nicht möglich. So, ne? Deswegen glaube ich schon, dass das besondere Spiele werden. A, als Zuschauer, als Fan kannst du total viel mitnehmen. Und aber auch als Athlet wirst du einen unglaublichen Rückhalt kriegen. Ja.
Ich glaube, in Tokio war es auch alles sehr weitläufig. Ist ja auch eine Riesenstadt. Mhm. Dann hat man viel Fläche, um das Ganze umzusetzen. Turnier wird ja auch immer größer mit mehr Sportarten. Das darf man auch nicht vergessen. Letztes Mal Tokio. Herren Vierter, Damen Sechster. Lass uns mal über die Herren sprechen, gegen Indien. Ich glaube, die Bronzemedaille verloren. Wie hast du es empfunden? Ich muss sagen, als Hockey-Romantiker freue ich mich auch, wenn Indien mal wieder so einen Erfolg feiern kann.
Okay. Das finde ich ja schön, dass du das so siehst und so das so sagen kannst. Ich bin natürlich immer pro Deutschland, auch wenn Indien da mit der Indian Hockey League in den vergangenen Jahren sicherlich echt einen guten Clou gelandet hat, dass sie dann ihre Hockey-Nation wieder nach oben gebracht hat. Ich gönne es ihnen auf jeden Fall. Aber ich freue mich natürlich, wenn Deutschland dann einen Podiumsplatz ergattert.
Wirst du in Paris mal vorbeischauen?
Leider werde ich das nicht schaffen. Ich habe das Glück, ich habe die Ehre, dass ich am 27. hier in der Hamburger Handelskammer da beim Team Hamburg in der Olympia-Lounge da das Opening mit moderieren, mit begleiten darf. Ich hatte auch eine Einladung nach Paris von den Veranstaltern, aber das habe ich nicht hingekriegt und deswegen bin ich da leider diesmal nicht als Gast oder als Zuschauer da. Ich würde nämlich gerne mal dorthin fahren. Du hast es ja schon gemacht.
Ja, kann ich nur empfehlen. Ja. Also du hast es angesprochen mit Peking, London, auch London, also Olympiastadion links. Und dann kommt, glaube ich, Riverbank Arena hieß die Hockey Arena, 100 Meter weiter. Und auf dem Weg dahin läuft noch Anthony Joshua vorbei und verteilt Autogramme. Also besser kann es ja gar nicht laufen für den Fan. Das kann ich nur empfehlen, nicht mitzumachen. In Paris mit der Eröffnungsfeier jetzt auf der Seine auch was ganz Besonderes, denke ich. Heißt, die Jungs und Mädels müssen es ohne deine Unterstützung zumindest vor Ort richten, wirst von zu Hause aus anfeuern. Bei beiden Kadern ist uns aufgefallen, nur ein Torwart, eine Torhüterin mit dabei. Ein Backup im Kader, der mitreisen wird, ist das normal?
Naja, mitreisen werden wird ja schon auch ein zweiter Torwart. Es ist ja eben so, dass man 16 Akkreditierungen hat für die Nationalmannschaft im Sinne von die im Olympischen Dorf, damals war es bei uns zumindest so, die im Olympischen Dorf schlafen durften und zwei P-Akkreditierten, sprich die sind, waren damals zumindest nicht im Olympischen Dorf, also dürfen nicht sofort eingreifen, sondern erst, wenn die Akkreditierung erfolgt. Also bei uns war damals im Halbfinale, kurz vorm Halbfinale, zum Beispiel ist Oliver Korn, der akkreditiert war, hatte erhöhte Blutwerte und musste raus. Und Jan-Marco Montag, der P-akkreditiert war, durfte, nachdem das IOC bestätigt hatte, dass er reinkommen darf, hat er quasi seinen P-Status in einen A-Status überführt bekommen und durfte dann eben auch spielen. Und hier ist die Entscheidung des Bundestrainers so, dass er eben sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Torwart verletzt, ist so gering, ich nehme lieber einen Feldspieler mehr mit, also habe 15 Feldspiele zur Verfügung, die ich durchwechseln kann, und sollte sich eben ein Torwart verletzen, hast du in dem Spiel zwar keine Möglichkeit einzugreifen und einen neuen Torwart einzubringen, aber also von meinen 120 Länderspielen, die ich gemacht habe, glaube ich, haben wir das einmal gehabt bei einem Testländerspiel in Südafrika, wo dann ein Feldspieler rein musste. Also von daher ist die Entscheidung, kann ich die absolut nachvollziehen.
Hat man immer einen Feldspieler in der Hinterhand, der das irgendwie kann, schon mal trainiert hat?
Bei uns hat sich dann Benedikt Sperling mal bereit erklärt, weil er meinte, er sei der beste Kicker oder sowas. Also das muss man dann gucken. Weiß nicht, vielleicht trainieren die das sogar mal, um mal zu gucken, wer sich da am besten auszeichnet. Aber du planst ja nicht damit.
Hey! Time out. Finanzwissen.
Heute mal ein Rat zur Vorsicht. Selbsternannte Expertinnen, die sogenannten Finfluencer, treffen auf den sozialen Kanälen wie TikTok, Instagram oder YouTube auf unerfahrene Anlegerinnen. Eine aktuelle Studie über 29.000 Finfluencer hat ergeben, nur jeder Dritte gilt als fachkundig. Zudem beschäftigen sich viele mit Einzelaktien und nicht mit strategischem Vermögensaufbau. Deshalb, Augen auf bei der Informationsbeschaffung, immer eine zweite oder dritte Informationsquelle hinzuziehen, denn die Wahrscheinlichkeit, im Internet an einen Finanzexperten zu geraten, der nicht fachkundig ist, ist leider sehr hoch. Ich kann mir aber vorstellen, du bist nicht morgens aufgewacht und warst einmal bei der Olympiade dabei. Musst ja irgendwie mal angefangen haben, Hockey zu spielen. Wie ist es dazu gekommen? Wie war so deine Entwicklung?
Ja, ehrlicherweise, ich wohnte genau gegenüber vom Hockeyclub. Hab damals im SC Frankfurt 1880 eben gestartet mit 8 Jahren oder 7,5. Bin damals zum 80 gekommen, weil ich Tennis spielen wollte. Und Tennis war damals aber schon voll. Und dann sagte man mir, ich könnte doch mit Hockey starten, bis ein Tennisplatz frei wird. Ich warte bis heute auf den Rückruf. Ich habe da leider meine Tenniskarriere damit leider den Bach runtergehen sehen. Also das ist nichts draus geworden. Aber ja, so habe ich damals eben mit 80 angefangen und dann eigentlich, sag mal, so die klassische Laufbahn mit Hessen-Auswahl spielen dürfen. Eigentlich gar keine Jugendländerspiele. U21 habe ich dann 6 machen dürfen unter Bernhard Peters und bin dann so in den P-Kader, A-Kader reingerutscht. Das war so der Werdegang im Schnelldurchlauf. Dann.
Wie kam es zum Wechsel nach Hamburg?
Das war 2003, die Saison 2003-2004 waren wir im 80 noch erste Liga und sind dann leider abgestiegen in die zweite. Und daher, dass ich für mich eben Abitur, Bundeswehr gerade durch, den Fuß quasi in den A-Kader oder Perspektivkader damals schon gehabt, war das für mich ehrlicherweise dann die notwendige Entscheidung, zu sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich im A-Kader angreifen möchte, dann muss ich auch Erstligapräsenz zeigen und mich auch eben weiterentwickeln. Und habe dann eben gesagt, okay, ich spreche mal mit ein paar anderen Clubs und habe mich dann für den Familien URC entschieden und bis heute diese Entscheidung nie bereut.
Ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung. Frankfurt hat einen Tennisspieler verloren. Könntest du da mal anrufen? Ich glaube, das hat sich geändert mit den Platzzeiten. Aber klasse, dass du zum URC gekommen bist. Was machst du eigentlich heute nach deiner Karriere?
Ja, also heute nach meiner Karriere ist ein bisschen was passiert. Also ich habe dann eigentlich noch während meiner Karriere, auch während der Olympischen Spiele und der ganzen Nationalmannschaftskarriere, eine klassische Laufbahn als Unternehmensberater bei PwC gestartet. Bin dann später zu Deloitte gewechselt. Also ich war über 10 Jahre bei PwC. Und dann 2017 bin ich zu Deloitte gewechselt. Und dann 2021 habe ich mein eigenes Startup gegründet.
Erzähl mal was. Was machst du?
Mein Startup ist ein Beauty-Tech-Unternehmen, also mal was ganz anderes. Ich habe eben von meiner alten, ich würde sagen fast Beraterkrankheit, habe ich immer das Bedürfnis, Dinge zu optimieren. Also ich bin ein absoluter Tech-Nerd und möchte eigentlich die Dinge so effizient machen, wie es nur geht. und habe dann 2021 mit einem Kumpel gemeinsam mir eine Idee aufgebaut und den Beauty-Markt ein wenig sondiert und festgestellt, dass eben in dem Beauty-Markt, was so wie es heutzutage, wie man sich Inspiration holt über Instagram, über TikTok und dann ein Produkt kaufen möchte, dass das nicht sehr effizient läuft, weil das alles über Affiliate-Links läuft und man immer auf eine neue Website gerät und dass einfach 70% der Leute dort abbrechen, weil es einfach sehr umständlich ist. Und ich sage, wenn man etwas mal optimieren möchte, dann müsste man das so machen, dass man eben Videos, ähnlich wie man es bei Instagram oder TikTok konsumieren kann zum Thema Beauty, aber gleichzeitig auch den Marken die Möglichkeit gibt, direkt in einer App Produkte verkaufen zu können. Also eine Mischung aus, ich sage jetzt mal, Instagram für Beauty mit Amazon kombiniert. Das ist eigentlich so die Idee.
Ja, Carlos, vielen lieben Dank, dass du hier warst, die Zeit gefunden hast. Wir sehen uns auf jeden Fall bei der Handelskammer auf der Dachterrasse. Und Ferdi, schön, dass du wieder da warst. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Ich mich auch. Danke dir, Dennis. Und vor allem danke, Carlos. Hat einen Riesenspaß gemacht. Also ich komme aus dem Haushalt, da sind die Olympischen Spiele, das Nonplusultra, da läuft wirklich 12 Stunden lang die Glotze. Dich dann als Olympioniken, als Sieger kennenzulernen, absolutes Highlight.
Danke, Ferdi. Danke, Dennis, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut heute mit euch.